Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du kommst und einfach dein Wort austeilst. Jedem Einzelnen, so wie er es braucht, so wie er es verstehen kann, so wie er es aufnehmen kann. Ich danke dir, dass dein Wort nicht leer zurückkehrt, sondern dass es Frucht bringt. So segne ich dein Wort, dass es Frucht bringt. Ich bitte dich einfach um deine Gnade auch jetzt. Amen. Ich habe heute was auf dem Herzen. Und auf der einen Seite, wenn man was auf dem Herzen hat, fließt es leicht. Andererseits ist es manchmal schwierig, die Dinge in Struktur zu fassen, die einem auf dem Herzen liegen. Vielleicht trinken deswegen manche Männer so mit diesem Ich liebe dich oder wie man das so in Form bringt, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Der Titel heißt der Barnabas-Faktor. Ich komme da noch drauf. Ich möchte vielleicht so beginnen. Ich weiß nicht, wer so die Finanznachrichten sich das anschaut, so schaut, wie die Aktien stehen. Ich schaue immer so, wenn ich im Büro bin, sehe ich immer so meinen News-Ticker, wo es um die IT-Nachrichten geht. Und wenn zum Beispiel der Chef, kennt vielleicht die Firma Apple, iPhone ist vielleicht ein Begriff, iPod. Und wenn der Steve Jobs, der ist ja gesundheitlich angeschlagen, immer wenn er krank wird, sinken die Aktien runter. Ne? Ist er gesund wieder, gehen die Aktien wieder hoch. Das heißt, man verbindet mit der Marke Apple, ist gleich Steve Jobs, ne, der Gründer. Das ist ganz interessant. Das heißt, es scheint, als ob von einer Person die ganze Firma abhängig ist. Das ist nicht bei allen Firmen so. Es gibt eine Firma, Coca-Cola. Da war es so, als der Seniorchef überraschend gestorben ist aufgrund einer Krankheit, gab es einen Nachfolger. Und die Aktien sind gleich geblieben, was eigentlich ein Wunder ist, ne, an der Börse. Warum? Weil dieser Chef im Vorhinein diesen Nachfolger aufgebaut hat. Es gab einen Transfer. Was möchte ich damit sagen? Ich lasse mich nochmal von anderen Seiten kommen. Wir alle kennen die vielen Briefe des Paulus. Und der Paulus ist so der, was ist, wahrscheinlich wäre heute so ein Manager im oberen der oberen Führungsriege. Jemand, der auch Personalverantwortung hatte. Aber wisst ihr, wer dafür verantwortlich ist, dass Paulus der ist und in diese Position hineinkam, in diese Rolle im Reich Gottes? Na, könnt ihr euch denken. Ne? Das war nur der Test, ob ihr lesen könnt. Verantwortlich dafür ist der Barnabas. Ja. Und es geht, oder mir liegt so auf dem Herzen, ihr merkt was nicht, ich kann hier rumlaufen, ohne dass ich auf der Leitung stehe. Ich kann euch auch jetzt näher kommen, ne? Das ist gefährlich. Das heißt, ich kann jeden wecken, der jetzt schläft, aus Versehen, einschläft. Was ist mir wichtig oder was ist mir auf dem Herzen? Wir brauchen Leute wie den Barnabas. Wir brauchen Leute, die diese Verantwortung wahrnehmen, geistliche Väter oder Mütter zu sein. Manche haben jetzt Angst und denken, oh Gott, das kann ich nicht sein. Die gute oder schlechte Nachricht für dich, da wo du bist, bist du geistlicher Vater, bist du Mentor, du beeinflusst andere in deinem Umfeld, ob du willst oder nicht. Und ich möchte uns Mut machen, dass wir solche Barnabasse werden. Weil nur diese Barnabasse mit dieser Haltung oder diese Faktoren beeinflussen nicht nur Menschen oder bringen sie in ihre Position, sondern bauen letztendlich das Reich Gottes. Ja, da geht es um Jüngerschaft, werden wir nachher noch feststellen. Jüngerschaft ist mehr als nur Vermittlung von Wissen. Unser Bildungssystem ist Vermittlung von Wissen. Ne? Gut, man lernt jetzt auch so langsam, dass es auch nicht nur reicht, irgendwas in die Köpfe reinzukloppen, ne? Aber das ist so dieses Klassische, was vom Griechen herkommt. Im Judentum war es nie so. Judentum hat immer den ganzheitlichen Menschen gesehen. Jesus hat sich 3 Jahre Zeit genommen, seine Jünger auszubilden. 3 Jahre und er hatte diesen 12er-Kreis, ne? Es gab diesen 70er-Kreis und es gab diesen 3er-Kreis, ne? Wo er sich gezielt um Johannes, Petrus, Jakobus gekümmert hat. Und diese 11, am Schluss waren es ja nur noch 11, ne? Einer ist der Judas, ist verloren gegangen. Diese 11 ungebildeten, nicht studierten Leute, die haben die Welt auf den Kopf gestellt. Das ist auch der Barnabas-Faktor, was Jesus da hineingelegt hat. Und mir ist es wichtig, dass wir das verstehen, dass da wirklich eine Kraft drin liegt. Ne? Der Barnabas hat auch noch den Johannes Markus zu sich genommen. Der Timotheus wäre nicht der ohne den Paulus, oder der Titus nicht der ohne den Paulus. Der Josua wäre nicht der ohne den Mose. Ja. Der Salomo wäre nicht der ohne den David. Wenn man liest, ne, der David hat alles vorbereitet. Ne? Lest euch mal die Geschichte durch. Der David wollte den Tempel selber bauen. Aber er durfte nicht, weil Gott gesagt hat, an deinen Händen klebt Blut. Und er hat alles vorbereitet. Das Reich Gottes braucht solche Menschen, die diese Haltung haben. Die Vorbereiter sind. Ja, und Barnabas hieß eigentlich Josef ursprünglich. Und er wurde Sohn des Trostes oder der Ermutigung genannt, der Barnabas. Nicht umsonst. Hier geht es um einen, der ein Wegbegleiter war für den Paulus. Und wir wollen uns diese Faktoren anschauen. Wir wollen uns diese Begebenheiten anschauen, wie der Barnabas drauf war, ja, was er so für den Blick hatte. Und er war auch wirklich Vorbild. Und er war jemand, der Menschen eine Chance gab. Genau, jetzt, wir wollen auf diese Faktoren eingehen. Ich habe es mal auf 3 Hauptpunkte gekürzt. Barnabas-Faktoren ist einmal der Charakter. Und dann geht es darum, den richtigen Blick zu haben für Menschen, Gelegenheiten und Zeitpunkte. Und als 3. Punkt, ich habe es Rückgrat genannt. Da geht es darum, anderen den Rücken zu stärken, aber selber auch geradlinig zu sein. Ich möchte auf den 1. Punkt eingehen. Charakter. So ein bisschen am Beispiel von dem Barnabas, so als rote Linie. Der Barnabas taucht auf in der Apostelgeschichte 4, ab Vers 36. Man liest hier von den Anfängen der Gemeinde in Jerusalem. Und da war wirklich einer für den anderen da. Viele haben ihre Sachen verkauft, ihr Feld, ihren Besitz und haben das Geld den Aposteln zu Füßen gelegt, um es in der Gemeinde zu verteilen. Der Barnabas war auch einer, ne? Vers 36 heißt es, einer von denen, die den Bedürftigen in dieser Weise halfen, war Josef, ein Levit von Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Barnabas bedeutet der, der andere ermutigt. Josef verkaufte ein Stück Land, das ihm gehört, und stellte das Geld, das er dafür bekam, der Gemeinde zur Verfügung, indem er es vor den Aposteln niederlegte. Hier betritt der Barnabas so erstmal die Apostelgeschichte, ich wollte schon sagen Weltgeschichte oder Kirchengeschichte. Das heißt, wir sehen hier, er war ein großzügiger Mensch und wir sehen auch an seinem Namen, er war einer, der andere ermutigt. Das ist eine ganz tolle Eigenschaft. Wir brauchen Menschen, die andere ermutigen. Mein Vater hat immer den Spruch geprägt, wir brauchen keine Schiedsrichter, wir brauchen Trainer. Das meint, wir brauchen Menschen, die zwar ehrlich und klar sind mit uns, aber die uns Mut machen, die sagen, hey, probier es mal anders, ne? Beim Fußballspiel. Ich habe euch ja erzählt von einem Fußballspiel, was sehr ernüchternd war. Nachdem in der ersten Minute 3 Gegentore gefallen sind für unsere Mannschaft, habe ich aufgehört zu zählen und ich war nur frustriert. Und mein Gedanke war, mein ehrlicher Gedanke, die können einfach nicht Fußball spielen. Ne? Das ist, glaube ich, auch auf Band. Ne? Okay, muss damit leben, falls mein Sohn mal die Predigt hört. dann tritt so der Vater in mir mit dem Kritiker oder Schiedsrichter. Und ich überlegt habe, was mache ich jetzt? Ne? Soll ich jetzt sagen, hey Leute, spiel doch Volleyball. Ist auch ein guter Sport. Außerdem ist da die Mädchenquote höher. Vielleicht später mal wichtig. Und ich habe dann überlegt, was kann ich tun? Ne? Und sie haben beim zweiten Spiel, haben sie echt gekämpft. Und dann kamen sie und haben gesagt, hey, habe ich sie gelobt dafür, ihr habt gekämpft am zweiten Spiel. Das fand ich super toll. Ihr habt echt gut gekämpft. Ihr habt euch gut verkauft. Ne? Man kann verlieren, das ist okay. Aber ich möchte, dass ihr kämpft wenigstens. Und ich glaube, Gott möchte uns sensibel machen, wie wir umgehen mit Kritik. Ein Ermutiger ist nicht einer, der nicht kritisiert, aber es ist einer, der so kritisiert, dass du weitermachst. Wenn ich so überlege, dann hat mich eigentlich, sag mal, konstruktive Kritik immer weitergebracht. Jemand, der gesagt hat, heb das Mikrofon richtig, rede rein, dass alle dich verstehen, das hat mir geholfen. Oder andere Dinge. Wenn nur jemand gesagt hat, du hast toll, super gepredigt, dann freue ich mich. Aber ich kann dabei eigentlich nicht weiter wachsen. Ne? Oder nicht? Ich werde dann immer so predigen wie bisher, weil das war ja toll. Ne? Ich glaube, wir brauchen auch diese Kultur, wo wir andere in Liebe abholen dürfen. Das ist nicht einfach. Wir brauchen einfach Leute, die an einen glauben. Diese Mutmacher. Wenn wir in der Postgeschichte weiterlesen, dann ist der Barnabas immer vorne dabei, wenn es darum geht, bei Hilfseinsätzen Geld zu verteilen. Er hat so diesen Blick für andere. Er ist dieser großzügige Mensch, ne? Er ein großes Herz hat. Erinnert euch, wir sind noch bei Charakter. Ich könnte auch sagen, wie tickt einer wie ein Barnabas? Wie müssen wir drauf sein? Und der Barnabas ist hier ein gutes Beispiel. Er ist auch jemand, der großmütig ist, der ein weites Herz hat, der versöhnlich ist. Diese Versöhnlichkeit, witzigerweise oder ironischerweise, bringt ihn später in Konflikt, wo er Standhaftigkeit beweisen muss. Und zwar gibt es später einen Streitpunkt, wo er, um den Johannes Markus, da kommen wir nachher noch drauf. Aber war jemand, der hatte ein großes Herz. Er war großzügig, er hatte gelernt, freigebig zu sein. Und jemand hat mal gesagt, zeig mir deinen Kontoauszug und sag dir, wie es um dich geistig bestellt ist. Das heißt, wie wir mit dem Geld umgehen, so gehen wir auch mit geistlichen Dingen um. Das ist proportional, ne, wird man in der Naturwissenschaft sagen. Aber es geht letztendlich um unser Herz. Gott möchte unser Herz verändern. Und er möchte uns so verändern, dass wir solche Ermutiger werden. Und wir brauchen Ermutiger bei uns in der Gemeinde. Wir brauchen solche Leute, die an einen glauben, die helfen, die vorne dabei sind, die trösten, die sich freuen, die so reich Gottes orientiert sind. Ich bin immer wieder positiv überrascht, jetzt egal in welchen, ich habe ja viele Denominationen kennengelernt, und du triffst überall Menschen, die sind reich Gottes orientiert, ne? Die haben so diesen Blick über den Tellerrand hinaus, die freuen sich, wenn Gott was tut, egal in welcher Gemeinde, egal wo. Und der Barnabas, der war auch so jemand, der hat sich gefreut, auch wenn die Wunder, sag ich mal, in der anderen Gemeinde geschehen sind. Für mich ist es immer der Ansporn, wo ich sage, hey, ich wünsche mir, dass es auch bei uns geschieht. Aber ich freue mich natürlich für die anderen. Weil wir haben einen Chef oben, ne? Das ist vielleicht eine andere Abteilung, aber das ist auch so eine Herzenshaltung, diese Reich Gottes Orientiertheit. Was ist Gottes Wille? Wo ist mein Platz hier im Reich Gottes? Steht in dieser Übersetzung fromm, voll Glauben, und Heiligen Geistes. Das Wort für fromm möchte ich hier näher beleuchten. Schlachter übersetzt ja, denn er war ein guter Mann. Ja? Ich glaube, wir brauchen gute Leute, ne? Die eine eigene Firma haben, brauchen gute Leute. auf die man sich verlassen kann, die tüchtig sind. Dieses Wort hier heißt eigentlich tüchtig, brauchbar und auch gütig. Ne? Ist auch eine der Tugenden, die aufgezählt werden, der klassischen Griechisch. Ein guter Mann. Weil er war gegründet, ne? Er war voll Glauben Heiligen Geistes. Das hat ihn ausgezeichnet. Und er war jemand, der, ich habe dir gar nichts geschrieben, müsst zuhören. Er war jemand, der demütig war, oder wo man sagen kann, er war bereit, sich zurückzunehmen. Das sieht man später. Ne? Das heißt, anfänglich als immer Barnabas und Paulus. Und irgendwann ist es ganz interessant, nimmt sich der Barnabas zurück und da geschieht auch ein Wunder durch den Paulus. Und irgendwann, so Apostelgeschichte 13, 14 fängt es an, heißt es dann Paulus und Barnabas. Da gab es eine Änderung. Hatte der Barnabas Stress damit? Nein. Hätte ich Stress damit? Ich weiß nicht so recht. Herr, warum segnest du den mehr als mich? Warum geschehen durch den mehr Heilung als durch mich? Warum verdient er mehr? So Fragen kommen natürlich nie auf. Ne? War jetzt nur rhetorisch aufgezählt. Also ich hatte schon Stress mit solchen Gedanken. Ne? Aber ich vergesse nie das Gebet, was jemand betet. Es fällt mir nicht leicht, ich habe es auch schon gebetet. Herr, segne den mehr, als du mich segnest. Das ist herausfordernd. Ne? Ich glaube, Segen ist etwas, was überfließend ist. Ne? Das ist wie die Unendlichkeit. Ne? Unendlichkeit plus 5 ist immer noch unendlich. Ne? Segen ist etwas, was überfließend ist, wo es eigentlich kein Ende gibt. Deswegen können wir das auch stressfrei beten. Aber hier geht es eigentlich um diese Herzenshaltung. Weißt du, wie es euch geht, wenn ihr mit euren Kids Fußball gespielt habt, so als Eltern oder Onkels, oder was anderes gemacht habt? Habt ihr da eure Kinder gewinnen lassen? Oder habt ihr euch gefreut, ne, wenn eure Kinder gewonnen haben? Ja, das ist so, du möchtest, dass dein Kind sich entfaltet, dass es lernt, dass es, was haben wir mal gespielt, ich weiß gar nicht mehr, ein Denkspiel, ich bin ja eigentlich ein Spielemuffel. Aber ich habe mich gefreut, ne, wo mein Sohn oder meine Tochter gelernt hat, ne, da zu spielen. Ich kann mich an das letzte Fußballspiel erinnern, da haben wir unsere Kinder nicht gewinnen lassen. Die waren einfach zu gut, das konnten wir nicht. Ne? Aber normalerweise, du möchtest, dass dein Kind sich weiterentwickelt. Du möchtest, dass er dich überholt. Du freust dich. Ne? Das ist so diese freudige Haltung. Er rennt schneller als du oder er ist besser als schlauer. Ne? Du freust dich, ja. Das ist so diese Barnabas-Haltung. Wir freuen uns, wenn es den anderen gut geht. Wir freuen uns nicht, wenn es den anderen schlecht geht. Ne? So heißt es nicht. Wir sollen uns mit denen, die traurig sind, sondern mit trauern. Es ist nicht immer einfach. Aber der Barnabas, der war so gestrickt. Und warum war er so? Darauf möchte ich noch eingehen. Hatte diesen Selbstwertungsprozess hinter sich. Er wusste, wer er war in Jesus. Wenn du weißt, wer du in Jesus bist, kann ein anderer 10-mal in Anführungszeichen erfolgreicher sein als du. Schneller laufen, mehr Geld verdienen, was auch immer. Spielt absolut keine Rolle, weil du in Jesus bist. Du bist du selbst, du darfst du selbst sein, du bist zufrieden mit dem, du nimmst alles in Dankbarkeit an, nichts kann dich aus der Ruhe bringen, weil du selbst bist. Nichts bringt dich aus dem Gleichgewicht, es ist dir egal, was Menschen denken. Es ist so ein bisschen Idealbild, aber ich merke, dass Gott uns da hinbringen möchte. Ich merke in meinem Leben, dass er mich da immer mehr hinbringt. Ich bin noch nicht dort, ne? Aber es ist, wenn du merkst, es ist dir egal, was Menschen denken. Du tust das, was du für richtig hältst, wo du weißt, es ist Gottes Wille. Und du freust dich auch mit anderen Menschen. Du hast keinen Stress mit anderen. Oder wenn einer vielleicht mehr Autorität hat. Wenn einer in Anführungszeichen mehr Erfolg hat. Es spielt keine Rolle mehr. Weil du zufrieden bist. Weil du weißt, wer du bist. Und wenn du weißt, wer du bist in Jesus, kannst du all deine Segnungen abholen. Wenn wir auf dem Weg sind oder wenn wir undankbar sind oder vergleichen, wirst du deine Segnung verpassen. Sie werden dir durchgleiten. Deswegen ist es so wichtig. Der David wusste, wer er war. Ich bringe das Bild, glaube ich, immer wieder, weil ich finde es einfach so genial. Der David, der Teenager, ne? Kein Kriegshandwerk gelernt. Der sah auch noch gut aus, der Kerl. Ne? Und steht dem Riesen Goliath gegenüber, der zur damaligen Zeit mit Hightech-Waffen ausgerüstet war. Der David hat die Rüstung, das was halt bei in Israel Hightech war, von dem Saul abgelehnt, die Bronzerüstung, Bronzeschwert und so. Er hat das verwendet, was er gewohnt war zu verwenden. Warum? Das war er selbst, diese Bronzerüstung, dieses Bronzeschwert, der gar nicht laufen konnte, ne? So. Das war nicht er selbst. Er war er selbst, als er dem Goliath begegnet ist. Was war er zu der Zeit? Er war ein Hirtenjunge. Er hat gelernt, in der Steinschleuder, hat sich noch ein paar Steinchen gesucht, oder Steine. Ich denke, das waren schon richtige Möbel. Es gab eine ganze Abteilung in der Steinschleuder im Stamm Benjamin. Das war eine Division, würde man sagen, ne? Er war er selbst und er hat damit dem Goliath das Licht ausgehaucht, weil Gott mit ihm war, weil er er selbst war. Warum reite ich da drauf rum? Es ist mir wichtig, dass du das mitnimmst heute. Nur wenn du selbst bist, kannst du deinen Goliath besiegen. Du kannst deinen Goliath oder deine Goliathe nicht mit dem Glauben anderer besiegen. Es kann dir vielleicht helfen, irgendwelche Bücher zu lesen oder irgendwas, aber du musst dir dann das zu eigen machen. Du musst du selbst sein. Dann sei lieber ehrlich. Ups. Okay, keine andere Trommel. Ehrlichkeit ist sehr wichtig, zu sagen, hey, dann sag einfach, ich glaube, ich habe Probleme mit dem Glauben an diesem Punkt. Hilf meinem Unglauben. Aber sei du selbst. Versuch nicht, was anderes zu sein. Und das wird schief gehen. Ich weiß von vielen, wo es schief gegangen ist, die irgendwas versucht haben oder irgendwelche Proklamationen, wo sie nicht dran geglaubt hatten. Es ist wichtig, du selbst zu sein. Und das ist ein Prozess, wo der Heilige Geist uns reinnimmt. Ja? Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ja, und das ist ein Prozess, der stattfindet. So dass Christus immer mehr Gestalt gewinnt in dir. Umso mehr er Gestalt gewinnt in dir, umso mehr bist du selbst. Ja, das ist analog. Deswegen ist es wichtig. Der Barnabas war so jemand, der hatte diesen Charakter, diese Reich Gottes Orientiertheit. Und er hatte auch diesen Blick für Menschen, für Zeitpunkte, für Gelegenheiten. Wenn man irgendwelche Fußballspiele beobachtet oder andere Spiele, dann sieht man, dass der Trainer zu manchen Zeiten immer bestimmte Leute ein- oder auswechselt. Das heißt, die haben so den Blick, jetzt kommt der rein. Ne? Das ist so eine blöde Situation, die Mannschaft ist demotiviert, liegt vielleicht im Rückstand. Der ist schnell, der bringt wieder neuen Schwung rein. Der Barnabas hatte auch so einen Blick für Menschen. Und diese Charaktereigenschaften, die haben ihm dabei geholfen, weil er hatte keine Menschenfurcht. Er war geradlinig, voll Glauben, voll Heiligen Geistes. Und das braucht er jetzt auch. Wir sind jetzt Apostelgeschichte 9. Wir gehen einfach da so ein paar Verse drüber. Das ist die Geschichte, wo Saulus sich bekehrt. Saulus wird zu dem Paulus. Und ich möchte gerade hier einsetzen, Apostelgeschichte 9. Das ist die Geschichte, wo der Ananias, Ananias, ne, zu dem Saulus gesandt wird. Ich lese mal ab Vers 26. Als ein Saulus nach Jerusalem kam, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen. Oder war jetzt bekehrt? Ne? Aber sie fürchteten ihn alle, weil sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Jetzt kommt die Schlüsselstelle. Also wenn es hier nichts passiert wäre, an dieser Stelle, dann hätte die Apostelgeschichte, glaube ich, nur 9 Kapitel und 26 Verse. Bin ich überzeugt. Vielleicht noch ein Abschlusskapitel, haben wir 10. Aber was passiert hier? Und ich liebe diese Stelle. Sorry. Barnabas aber nahm ihn auf. Ist der verrückt, der Barnabas, den Saulus aufzunehmen? Der hat Leute ins Gefängnis gebracht. Der hat so viel Schaden im Reich Gottes angerichtet. Oh, oh, oh. Barnabas aber nahm ihn auf, führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen und dass dieser zu ihm geredet habe und wie er in Damaskus freimütig den Namen Jesu verkündet habe. Dieses Wort führte ihn zu den Aposteln, heißt, glaube ich, wörtlich so bei der Hand nehmen. Also wenn ich mein Töchterchen vom Kindergarten abhole, zu Fuß, dann achte ich immer darauf bei der Straße, dass ich sie an der Hand habe. Und auch immer weg zur Straßenseite. Also ich laufe zur Straßenseite, mein Töchterchen, ne, zwischen mir und Häuserwand. Habe ich mal so gelernt. Ja. Der Barnabas nahm den Saulus an der Hand. Hier geschieht was ganz, ganz Wichtiges. Eigentlich ist es so der Hauptpunkt. Wenn man das verstanden hat, hat man das Thema heute verstanden. Wir brauchen solche Leute wie den Barnabas, die an Menschen glauben. Der Barnabas hat an den Saulus geglaubt. Er hat geglaubt, dass er sich bekehrt hatte. Er hat geglaubt, dass in ihm was Gutes steckt. Er war nicht umsonst ein Sohn der Ermutigung. Und er hat ihn wirklich zu den Aposteln gebracht, ne? Zu den Chefs. Gut, wir haben jetzt keinen Papst bei uns. Wer ist der Präses? Der Erich. Sagen, hey Erich, der hat vielleicht Scheiße gebaut in der Vergangenheit. Glaubt mir, dass ich so direkt bin. Aber er sitzt, hat sich bekehrt, ne? Du kannst an ihn glauben. Nein, ich habe so viel Schlechtes gehört. Ne? Würdest du dich vor diesen Menschen stellen? Merkt ihr, was da drin steckt? Das heißt, der Barnabas braucht dieses Rückgrat. Er braucht diese Stärke. Sagen, hey, ich glaube an den. Und der steht jetzt unter meinem Schutz. Du kannst sagen, was du willst, aber der hat sich bekehrt. Und dem kann man vertrauen. Gib ihm eine Chance. Er setzt sich für den Paulus ein. Also Saulus, ne? Er wird ja dann zum Paulus. Da steckt wahnsinnig was drin in diesem kurzen Vers. Er engagiert sich für den. Er sieht das Potenzial in diesem Menschen. Er möchte ihm eine Chance geben. Er sagt, okay, vielleicht ist noch nicht die Zeit aufs Spielfeld, aber du wirst ein Spieler sein. Du wirst mal Stürmer. Und er sagt, hey, der kann spielen. Glaub mir, gib ihm eine Chance. Und dieser Barnabas hatte diese Stärke, für jemand gerade zu stehen. Und Gott sucht heute solche Menschen, die diese Stärke haben, auch für andere, anderen den Rücken zu stärken. Bin ich eigentlich schon beim dritten Punkt. Das ist ganz wichtig. Ich habe in meinem Leben, wo Gott seelsorgerlich geredet hat, festgestellt, dass an den Punkten, wo ich unsicher war, wo ich immer gedacht habe, warum Gott, warum bin ich hier so unsicher, ne? Warum macht mich nervös, wenn die oder die Person, die diese Rolle hat, reinkommt, warum geschieht dies oder jenes? Und ich habe gemerkt, dass sich in meinem Leben haben Leute Gefehlten in der Vergangenheit, die mir den Rücken gestärkt haben. Ich habe das hier ja, ihr habt es auch gelesen, neu erleben dürfen, wie das ist, wenn man den Rücken gestärkt bekommt. Ne? Das ist durch einen Heinz zum Beispiel. Es reicht einfach, dass du weißt, einer glaubt an dich. Und wir brauchen solche Menschen. Und ich glaube, dass jeder dieser Mensch ist. Das ist nicht nur etwas für jemand, der in Leitungsposition ist oder was verantwortlich macht. Du bist in deinem Umfeld ein Barnabas. Was sollst ein Barnabas sein? Du wirst Menschen beeinflussen. Ja, jede Mutter beeinflusst Menschen. Fängt schon mit den Hausaufgaben an. Sein Kind dazu bringt, jetzt endlich die Hausaufgaben zu machen oder was auch immer. Oder genügend zu essen. Oder ja, und das ist, dass wir ermutiger sind wo in unserem Umfeld. Dass wir anderen auch eine Chance geben. Dieser Barnabas, der hatte diesen Blick. Und er hat diesen Saulus dann eingeführt, ne, bei den Aposteln. Das war so der eine Punkt. Da, wenn wir jetzt lesen, war es so, dass der Saulus hat natürlich ziemlich Unruhe gesorgt. Ne? Der war ein gelehrter Mensch, hat bei dem, sag mal, bei der höchsten Autorität damals Theologie studiert. Die wollten den umbringen. Ne? Und die haben den halt erstmal, geh mal zurück auf deine Insel. Haben sie ihn erstmal, ja, ich möchte nicht sagen kaltgestellt, aber der Saulus hat, glaube ich, eine Zeit einfach gebraucht, ne? wo Gott ihn vorbereitet. Könnt ihr da weiterlesen. Das heißt, er war erstmal wieder weg. Ne? Jetzt geht es weiter. Apostelgeschichte 11 gibt es auch eine Situation. Vers 22. Es kam aber diese Rede von ihnen vor die Ohren der Gemeinde zu Jerusalem. Und sie sagten Barnabas, dass er hinginge bis gen Antiochien. Hintergrund ist der, in Antiochien haben sich Nichtjuden bekehrt. Das war damals für die erste jüdische Gemeinde ja Novum. Dass auch die Heiden, dass für die Heiden auch dieses Heil da ist. Also Barnabas wurde hingeschickt. Dieser, da hingekommen war und sah die Gnade Gottes, ward er froh und ermahnte sie alle oder ermutigte sie, dass sie mit festem Herzen an dem Herrn bleiben wollten. Da kam diese Stelle, die wir schon hatten, denn er war ein frommer Mann, ein guter Mann, voll heiligen Geistes und Glaubens. Und es ward ein großes Volk dem Herrn zugetan. Jetzt kommt wieder so eine Schlüsselstelle, Vers 25. Barnabas sieht plötzlich, aha, so wie ein guter Trainer, jetzt ist der Augenblick gekommen, jetzt könnte ich den einwechseln. Der hat lang genug trainiert, er hat sich seine Hörner abgestoßen. Es ist der Zeitpunkt da. Barnabas aber zog aus, gegen Tarsus, Saulus wieder zu suchen. Und da er ihn fand, führt er ihn gegen Antiochien. Er bringt ihn ins Spiel. Und sie blieben bei der Gemeinde ein ganzes Jahr und lehrten viel Volks, daher die Jünger am ersten zu Antiochien Christen genannt wurden. Also unser Wort Christen kommt von daher, die im Prinzip war es eigentlich vom Judentum wie so eine Gruppe. Das heißt, der Barnabas sieht hier die Chance und sieht, hey, da könnte ich den Saulus gebrauchen. Und sie wirken hier ein Jahr lang zusammen. Und ich glaube, dass der Saulus oder Paulus ja viel gelernt hat. Ja? Nicht nur Wissen hatte der Saulus. Dem musste man nichts mehr beibringen. Der hatte studiert, der wusste alles. Aber hier wird er in den Dienst mit hineingenommen von dem Barnabas. Und ich finde es so schön, wie es wird ja nichts weiter ausgesagt, ne, was sie alles gemacht haben, aber ich glaube, er hat viel gelernt von dem Barnabas. Dieses zusammen etwas machen. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor für das Reich Gottes. Vielleicht habt ihr euch gewundert, warum ich das Eingangsbild genommen habe hier. Jungs, ich weiß nicht, wer Sport gemacht hat, ich habe früher auch meine Schule vertreten im Staffellauf. Ne? Ich war der Schlussläufer. Und es gab so ein Areal oder so ein Bereich, wo die Übergabe stattfinden musste. Die musste korrekt stattfinden. Wir haben einen Staffellauf gewonnen, weil die eine Gruppe, die haben übertreten, die hatten nicht in diesem Bereich den Stab übergeben. Für mich ist es so ein Bild, und ich glaube, die Stärke, oder so ein Bild, dass wir manche Dinge weitergeben können an andere, die uns Gott gezeigt hat. Ich habe in meinem Leben viele Dinge oder das Rad oft neu erfinden müssen. Das hat mich viel Kraft gekostet. Du musst Dinge neu erarbeiten, Dinge dir neu aneignen. Du hast sie nicht übergeben bekommen. Ne? Das, was du nicht bekommen hast als Erbe, musst du dir selber erarbeiten. Als wir damals vor etlichen Jahren Gemeinde gegründet hatten und ich auch gemerkt habe, wie die Dinge so laufen, habe ich für mich gebetet und auch zu Gott so gesagt, Gott, ich möchte nicht, dass mein Sohn auch nochmal Gemeinde gründen muss, von vorne anfangen muss. Ich möchte, dass meine Kinder, meine Generation, also die Generation meines Sohnes, dass sie im Gemeindeumfeld aufwachsen mit Zeichen und Wundern. Dass es normal wird, diese Dinge. Ich möchte nicht, dass die neu kämpfen müssen, dass Gott heilt und all diese Dinge. Ne? Dass ich neu das. Wenn ihr die Kirchengeschichte studiert, werdet ihr merken, es gab immer gewisse Errungenschaften, ne, die man erkämpft hatte. Eine, was Luther erkämpft hatte, war, dass man selber glauben muss, ne, und gerecht wird. Dann kam später auch Dinge dazu wie Taufe, ne, Geistestaufe und so weiter. Darüber muss man jetzt nicht mehr diskutieren. Ich glaube, dass noch Dinge kommen wie Heilung, dass es selbstverständlich wird, dass die Dinge, die in der Apostelgeschichte geschehen sind, dass die wieder geschehen. Das ist nicht nur für 2000 Jahre, ne? Gott ist der gleiche wie in der Apostelgeschichte. Ich glaube, das wäre auch ein Amen wert. Und ich wünsche mir, dass unsere Generation, dass wir ihnen den Weg bereiten können. Entschuldigung, wenn ihr aufgewacht seid. Neues Mikrofon. Also ich wünsche mir, dass wir unsere Generation in den Start bringen, dass wir sie zurüsten, dass sie nicht alles neu erfinden müssen, sich neu erarbeiten müssen. Ich glaube, das ist auch eine große Aufgabe, das ist auch dieser Barnabas-Faktor, so diesen Blick zu haben. Und wenn man auch anschaut, gut, das sind Beispiele aus dem Führungsbereich, das spielt aber keine Rolle. Die den Stab bekommen haben, ne, da geschieht wirklich effektives Wachstum oder Ausbreitung. Die nicht nochmal alles neu von vorne sich erarbeiten müssen. Die fangen da an. Ne. Ich musste die als Schlussläufer der 4x100 Meter, ich musste nicht nochmal alle 400 Meter rumlaufen, ne, nur meine letzten 100 Meter. Die 300 Meter vor mir hatten meine Vorläufer absolviert. Und das wünsche ich mir, dass wir unsere Kinder und auch nicht nur unsere Kinder, auch da, wo wir vielleicht so ein Barnabas für jemanden sind, dass wir fähig machen, dass sie weiterlaufen können, dass sie nicht nochmal die Runde drehen müssen, die wir vielleicht gedreht haben. Kann vielleicht sein, dass der ein oder andere gewisse Erfahrungen selber machen muss, wo wir oder die Älteren dann wissen, habe ich vorher schon gewusst, aber das ist vielleicht manchmal so. Aber wir wollen andere in die Startposition bringen, so wie der Barnabas. Der Barnabas glaubte auch an diesen Johannes Markus, das ist auch interessant, wird uns auch berichtet. Und der Johannes Markus, der hat an einer Stelle, hat er den Paulus und den Barnabas im Stich gelassen, ne? Da ist er nicht mitgegangen. Und deswegen gibt es auch einen Streit. Als Barnabas diesen Johannes Markus wieder mitnehmen möchte, da gibt es einen richtigen handfesten Konflikt, wo die sich fetzen, ne, und auseinandergehen. Aber auch hier beweist der Barnabas Rückgrat. Ne? Und nur wenn jemand selber Rückgrat hat, Rückenstärkung, kann er anderen den Rücken selber stärken. Ja? Man kann auch nur die Staffel weitergeben, die man erhalten hat. Und ich glaube, jemand, der dieses Rückgrat hat, der schafft auch eine Atmosphäre der Sicherheit und der Entfaltung, wo auch Fehler möglich sind. Ich weiß nicht, wie das bei euch im beruflichen Umfeld ist oder wo ihr seid. Es gibt ja solche Chefs, wo man keine Fehler machen darf. Und darunter zu arbeiten, ist es unangenehm. Weil diese Unsicherheit, diese Angst, irgendwas falsch zu machen, macht man garantiert was falsch und man ist auf jeden Fall nicht produktiv. Er hat Rückgrat. Einmal, als er den Paulus bei den Aposteln einführt, auch da, wo er sich zu dem Johannes Markus stellt, das ist Apostelgeschichte 15, dass ich nun einen Aufruhr erhob und habe ich die richtige Stelle? Ja, da geht es um die Beschneidung. Da hat er auch Rückgrat. Ne? Da war dieser Streit, Apostelgeschichte 15, da war auch das erste Apostelkonzil, dieser Streit, ob sich die Nichtjuden beschneiden lassen müssen. Ja, also die Juden, da gab es eine Gruppierung, die sehr religiös waren, die gesagt haben, die sich bekehren zu Yeshua HaMashiach, ne, zu Jesus, die müssen sich beschneiden lassen, ne? Also nach dem Judentum leben. Und dagegen haben sich auch Paulus und Barnabas gestellt. Ne? Und da sich nun ein Aufruhr hob und Paulus und Barnabas einen nicht geringen Streit mit ihnen hatten, ordneten sie, dass Paulus und Barnabas und etliche andere aus ihnen hinaufzogen gegen Jerusalem. Ja, und da kam dann dieses erste Apostelkonzil zustande. Auch da beweisen sie Standhaftigkeit. Ne? Ich möchte jetzt da nicht näher drauf eingehen, das ist Geschichte für sich. Dann ab Vers 37, Barnabas aber riet dazu, den Johannes, der Markus genannt wird, mitzunehmen. Paulus jedoch hielt es für richtig, dass der, welcher in Pamphylien von ihnen weggegangen und nicht mit ihnen zum Werk gekommen war, nicht mitgenommen werden sollte. Deshalb entstand eine heftige Auseinandersetzung, sodass sie sich voneinander trennten. Und Barnabas nahm Markus zu sich und fuhr mit dem Schiff nach Zypern. Und ja, Paulus hat... Entschuldigung. Paulus? Heute habt ihr keine Chance einzuschlafen, egal wie ich predige. Das ist gut. Die haben sich hier getrennt. Und auch hier beweist der Barnabas Rückgrat. Er steht zu dem Johannes Markus. Ja? Eigentlich so wie er damals zu dem Saulus Paulus stand, steht er auch hier zu dem Johannes Markus und sagt, hey, gib ihm noch eine Chance. Die Geschichte geht gut aus, ne, wie wir indirekt erfahren. Irgendwo, glaube ich, in den, weiß nicht, ob es in ihrem Petrus oder wo es steht, in ihrem Schlussvers, ne, schreibt Paulus ja und erwähnt wieder diesen Johannes Markus, ne, dass er ihm nützlich zum Dienst ist. Also es hat sich eingerenkt hier. Ja. Der Barnabas hatte solches Rückgrat, dass im negativen Sinne er auch genannt wird, wo es wieder um die Frage geht, ne? Juden, Christen, und die sich halt abgesondert hatten, die Juden. Und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihnen, sodass selbst Barnabas vor ihrer Heuchelei mit fortgerissen worden. Ne? Selbst Barnabas hat da mitgeheuchelt. Das zeigt eigentlich, wie aufrichtig er galt, auch wenn es ja nicht positiv gemeint ist. Das heißt, so als Fazit, wir brauchen diese Barnabas-Haltung. Wir brauchen solche Barnabasse, die helfen, andere Menschen zu entfalten, zu fördern und auch Wegbegleiter sind. Der Barnabas war ein Wegbegleiter. Und ich bin überzeugt, dass diese Wegbegleiter, diese Barnabasse, letztendlich klar das Reich Gottes ausbreiten, aber auch mich persönlich am weitesten bringen. Ja, 10 Jahre Bibelstudium oder Bibelschule wird mich nie so weit bringen, wie wie ein Jahr ein Mensch, der mich begleitet, der Mentor ist, der an mich glaubt, der mir den Rücken stärkt, in welcher Form auch immer. Da gibt es sicherlich die verschiedensten Formen. Darauf möchte ich auch gar nicht eingehen. Und ich möchte uns alle Mut machen, dass wir solche Barnabaser werden, dass wir Ermutiger werden, dass wir sind ja ein Leib, und der aus Gliedern besteht, dass wir wirklich diese Handreichung uns gegenseitig geben. Und da geschieht auch Wachstum letzten Endes. Das ist, was ich auf dem Herzen habe für uns heute. Du kannst schauen, Beispiele in der Welt oder in der Industrie. Das ist ein Prinzip. Viele Führungspersönlichkeiten, oder es gibt auch Negativbeispiele. Ne? Mir ist aufgefallen, wenn du das letzte Kapitel Josua liest, als Josua gestorben war, da gab es keinen Nachfolger. Das ist dir mal aufgefallen. Solange Josua gelebt hat, waren die treu und überhaupt, ne? Und als Josua gestorben war, war plötzlich weg. Meine Meinung ist, dass Josua versäumt hat, hier den Stab weiterzugeben. Ich weiß nicht, ob es nicht dran war. Ich kann es auch nicht beurteilen oder möchte da auch nicht verurteilen. Aber dieser Gedanke kommt mir. Da ist irgendwie was schiefgelaufen. Und wenn du die verschiedenen Erweckungsbewegungen in der Kirchengeschichte studierst, dann kommst du immer an einen Punkt, da haben die vergessen, den Stab weiterzureichen. Ne? Da ist irgendwas eingeschlafen. Und die damalige, was ich jetzt Generation, hat nicht den Stab bekommen, sondern die haben Denkmäler gebaut. Das darf nicht passieren. Das ist oft passiert. Das ist das, wo ich vorhin auch sagte, ich wünsche mir, dass unsere Generation, also Kindergeneration, dass die weiter marschieren, dass wir nicht nochmal von vorne anfangen müssen. Die sollen uns auch keine Denkmäler bauen, sondern wir wollen das Feuer weitergeben. Lass uns solche, wirklich solche sein. Ich möchte einfach noch schließen mit Gebet. Ja, Vater, ich danke dir, dass du dich wirklich an deinen Kindern freust. Und danke, dass du dich über jeden Einzelnen hier freust, dass du selbst, himmlischer Vater, du bist der Mutmacher, der den Rücken stärkt. Alle Vaterschaft wird von dir abgeleitet und kommt von dir, Vater. Du bist der an uns glaubt, an jeden hier glaubt, auch wenn vielleicht der ein oder andere nicht selber an sich glauben mehr kann. Aber du glaubst an ihn, du glaubst an uns, du stärkst uns den Rücken. Du bist nicht der strafende Vater, sondern der Mut macht, der weiterhilft, der hilft, wenn wir fallen, der uns wieder aufhilft. Dafür danke ich dir, Vater. Lass uns selbst auch solche Mutmacher sein untereinander, dass wir da einander dienen dürfen, uns zur Entfaltung bringen. Ich bitte, dass du wirklich so einen Geist des Mutmachens freisetzt unter uns, wo wir des Trostes, wo wir einander wirklich helfen und füreinander da sind. Ich danke dir dafür, dass du es wirklich gut meinst, himmlischer Vater, auch mit jedem Einzelnen hier. Ich danke dir dafür.